ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, wir sind tatsächlich wieder da, nur eine Woche nach der letzten Ausgabe. Das war von vornherein so geplant, weil wir natürlich wussten, dass es Gesprächsbedarf geben wird nach Paris-Roubaix. Jetzt ist leider ein weiteres fettes Thema hinzugekommen, nämlich die schweren Stürze im Radsport. Darüber müssen und werden wir auch reden in dieser Folge. Und ihr hört die, die es betrifft, die Fahrer. Wir haben am Wochenende in Roubaix mit vielen deutschen Profis gesprochen, die, finde ich, spannende Ansätze und Argumente liefern. Ich bin Moritz Kasserletz, grüße euch aus meinem kleinen Heimstudio in Bremen und ich freue mich, dass Michael Ostermann mal wieder dabei ist, unser Mann bei sportschau.de. Grüße nach Köln.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich mal wieder dabei sein kann. Das freut mich auch sehr.
Du warst jetzt ungefähr ein halbes Jahr im Urlaub, um das zu erklären, ne? So.
Ja, sagen wir so, 2 Wochen davon waren Urlaub, der Rest waren andere Termine, aber hat sich fast wie Urlaub angefühlt.
Alles klar, bist entschuldigt. Ja, arbeiten ist doch bei euch auch wie Urlaub. Ah ja, das ist ein anderes Thema. Holger Kersker ist der einzige von uns dreien, der am Wochenende in Roubaix war, für die Radiowellen der ARD, berichtet hat aus dem Velodrom. Er hat viele Eindrücke mitgebracht vom Männer- und vom Frauenrennen und auch vom U23-Rennen, auch das ist ein Thema. Und Männer- und Frauenrennen mindestens im Finale spannender, glaube ich, ne? Bei den Frauen, Holger, sprechen wir gleich drüber. Du sitzt in Hamburg, moin.
Hallo, ja, gerade zurück aus Roubaix, hat sich übrigens nicht wie Urlaub angefühlt, war wirklich Arbeit.
Aber Wetter war ganz gut diesmal.
Ja, Sommer, fast schon ein Sommerklassiker. Also zumindest Samstag für die Frauen waren es über 20 Grad und bei den Männern gab es ja jede Menge Rückenwind mit Sahara-Sand.
Ja, die wichtigste Meldung aber in den vergangenen Tagen kam am Sonntag jenseits von Roubaix, nämlich die, dass Lennart Kemner die Intensivstation auf Teneriffa verlassen hat. Er war ja im Training mit einem Auto zusammengeprallt. Und Max Walscheid hat das sehr mitgenommen.
Ich denke, man muss einfach auch anerkennen, dass man nicht alles unter Kontrolle hat, sondern dass man jeden einzelnen Tag, in dem man sein Training auf der Straße absolviert, immer ein Restrisiko hat, dass man übersehen wird, dass wir möglicherweise auch unter Drogeneinfluss oder Ähnlichem steht. Und dann hat man in der Situation Pech. Die Sache mit Lenny hat mich definitiv sehr mitgenommen und tut mir extrem leid für ihn. An der Stelle wünsche ich ihm auch nochmal alles Gute und eine gute Erholung. Aber letztendlich ist keiner von uns davon gefeit. Wir müssen einfach die 1000 Kilometer fahren. Es geht leider nicht anders.
Ja, Radsport ist einfach ein saugefährlicher Sport. Wir kennen ja noch gar keine genauen Hintergründe zu diesem Trainingsunfall auf Teneriffa. Aber was klar ist, Kemner ist da mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich offenbar schwer verletzt. Und so bitter das ist, wie Max Walscheid eben schon sagte, solche Unfälle passieren leider immer wieder mal. Und die sind vermutlich auch gar nicht zu 100% auszuschließen. Die Frage ist, ob das mit Stürzen im Rennen anders ist. Kann man die eher verhindern? Auch darüber reden wir immer wieder, zuletzt nach dem tragischen Tod von Gino Mäder im vergangenen Jahr. Mein Eindruck ist jetzt, nach den Stürzen bei der Baskenlandrundfahrt, dass diese Diskussion eine neue Richtung eingenommen hat. Es geht nicht mehr nur darum, was die Veranstalter bei der Streckenplanung falsch machen zum Beispiel, sondern die Radprofis fassen sich teilweise selbst an die eigene Nase. Ich zitiere Simon Geschke mal, es ist diese Wer-bremst-verliert-Mentalität. Viele Stürze sind die Schuld der Fahrer. Michael und Holger, wir werden gleich darüber sprechen, hören jetzt aber erstmal noch ein paar Radprofis, die ihr, Holger, in Roubaix gesprochen habt, du und Steffen Gahr vom Saarländischen Rundfunk, ihr wart zusammen vor Ort. Und da hören wir jetzt Max Walscheid, Rick Zabel, Jonas Rutsch, Nils Pullet und John Degenkolb.
Ja, ich denke, es ist definitiv eine Kombination. Also, dass es jetzt aktuell Geballtstürze gibt, ist, denke ich, Zufall. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir immer härter fahren, immer härter gepusht werden. Das Level insgesamt im Peloton ist sehr, sehr hoch und auch sehr ähnlich. Vom besten bis zum schlechtesten Fahrer ist die Spanne viel weniger groß, als das in der Vergangenheit war. Oder sagen wir mal so, es gibt mehr Fahrer in der Mitte des Pelotons und dadurch ist einfach weniger Platz. Und ja, bei den Geschwindigkeiten, die wir aktuell erreichen, es werden ja auch regelmäßig neue Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt bei den Rennen. Da wundert es einen nicht, wenn irgendwo zu wenig Platz ist.
Ja, es liegt sicherlich an den Fahrern auch. Aber die Frage ist so ein bisschen, es ist halt unser Job, wenn wir bremsen und wir fahren schlechte Rennen, fahren hinten im Feld, dann kriegen wir halt keinen Job mehr. Das ist halt unsere Lebensexistenz. Von daher ist es ein bisschen schwierig, das von uns abhängig zu machen. Es stimmt natürlich, dass es man braucht Respekt und der Radsport ist nun mal so. Vielleicht ist auch der Funk wirklich ein bisschen dran schuld. Also man muss sich ja vorstellen, wenn eine gefährliche Stelle kommt, sagen 20 sportliche Leiter in den Autos, da kommt eine enge Brücke, wir müssen vorne fahren. Da denken 180 Fahrer, okay, ich will als Erster da durchfahren. Es passiert ja nicht, dass sich alle denken, okay, wir fahren jetzt langsam mal, lass uns entspannt da durchfahren. Es genau das Gegenteil passiert. Alle wollen vorne fahren, es wird schneller und es auf diese Sturzgefahr wird eigentlich noch wirklich drauf hingesprintet. Ja, man muss ein bisschen was dran machen, weil sonst wird es, glaube ich, schon schlimmer werden.
Ich denke, dass generell einfach die Anspannung im allgemeinen Feld zugenommen hat in den letzten Jahren und das ist auch der Grund dann für die Stürze ist.
Ich meine, man sieht, die Rennen fangen immer früher an. Jeder will immer früher vorne sein. Früher gab es halt die bestimmten Punkte, wo das Rennen entschieden wird und jetzt kann es überall passieren. Von daher will jeder Fahrer vorne sein. Klar, die Teams, die pushen und dann kommt es natürlich auch zu Stürzen und ja, wie gesagt, die meisten Stürze gehen glimpflich aus, aber jetzt in den letzten Wochen sind leider ziemlich viele Knochen kaputt gegangen. Ja.
Am Ende muss man sagen, toi toi toi, es ist dort keiner ums Leben gekommen oder eben auch vielleicht noch im Rollstuhl gelandet oder sowas. Deswegen toi toi toi, ich wünsche allen da gute Besserung. Aber grundsätzlich, klar, muss man einfach mal sich selber als Rennfahrer dann hinterfragen, wie weit halt einfach dieses Risiko gegangen werden muss und wie viel Risiko man auch jeder Einzelne auch eingehen muss.
Es wird halt immer schneller. Die Räder werden schneller. Es wird so viel auf Performance geschaut, Aerodynamik. Ich denke mir immer, in den Ortschaften sind irgendwie 30er-Zonen für die Autos und wir Rennfahrer fahren dann mit 60, 65 km/h durch die Kreisverkehre. Für den normalen Verkehr werden halt Kreisverkehre, Inseln in den Straßenverkehr reingebaut, um den Verkehr zu verlangsamen. Wir fahren halt genau auf diesen Straßen, das heißt, für uns sind das Hindernisse. Macht es nicht gerade einfacher für uns. Von daher, ja, wir überlegen auch schon intern, was könnte es sein. Wäre es vielleicht, wenn jedes Team denselben Reifen fahren würde, einer mit viel Widerstand, dann würde es vielleicht das Ganze schon ein bisschen langsamer machen. Ich glaube, das ist ein Thema, was in Zukunft immer wichtiger werden wird, weil man sieht Fahrer mit hohen Felgen, mit schnellen Reifen, mit Aeroanzügen, alles wird schneller und das führt natürlich auch dazu, dass das Rennen allgemein schneller wird und dadurch halt die Reaktionszeit wieder weniger wird und dadurch passieren Stürze, gerade jetzt noch mit den Scheibenbremsen. Früher bei einer Felgenbremse wusste man, muss vorher bremsen, um durch die Kurve zu kommen. Die Scheibenbremsen sind so gut, man weiß eigentlich, okay, ich fahre ohne zu bremsen in die Kurve rein und kann in der Kurve reagieren. Das sind alles so technische Entwicklungen, die jetzt teilweise vielleicht dann die Sturzgefahr erhöhen.
Definitiv müssen wir uns hinterfragen. Also wie das ja auch in den letzten Tagen medial schon kolportiert wurde, ist es auf jeden Fall so, dass die Fahrer das Hauptrisiko des Rennens sind. Wenn wir alle zivilisiert fahren würden, dann könnte man auch noch deutlich gefährlichere Strecken fahren, als wir das aktuell machen. Grundsätzlich muss der Veranstalter natürlich eine Bühne bieten, auf dem ein fairer und relativ sicherer Wettkampf möglich ist, aber selbst wenn wir auf einer perfekt asphaltierten Straße im Kreis fahren würden, wird es Stürze geben und das die kleinen Fahrer. Ne?
Das macht der Fahrer auch so ein bisschen selber. Ne? Das ist auch ein bisschen so der Renninstinkt, wenn man am Rad sitzt und weiß, okay, das Adrenalin schießt hoch und wie gesagt, wir müssen versuchen, irgendwie die Stürze abzustellen, aber ist natürlich schon schwer, das dann jedem Feld sozusagen, ja.
Aber grundsätzlich ist es schon auffällig, dass in den letzten Jahren halt einfach vermehrt halt einfach solche großen und schlimmen Stürze halt einfach stattfinden.
Also Max Walscheid sagt ganz klar, also ziemlich deutlich, die Fahrer sind schuld, ähnlich wie Geschke auch schon. Und am deutlichsten, finde ich, hat es eigentlich Thierry Gouvenou formuliert, der Renndirektor von Paris-Roubaix und Streckenchef der Tour de France, der sagte, stopp, 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 lassen Sie uns das Massaker beenden, fangen wir an, über die Geschwindigkeitsprobleme nachzudenken. So, Holger und Michael, jetzt hole ich euch mal auf den Sattel. Wir haben eben noch ganz viele andere Argumente gehört. Ich habe mir aufgeschrieben, den Vorschlag von Rick Zabel, einheitliche Reifen mit mehr Widerstand einzuführen, die automatisch dazu führen könnten, dass die Fahrer nicht so schnell unterwegs sind. Ich habe mir gemerkt, dass Scheibenbremsen ein Problem seien, weil die nämlich dazu führten, dass die Fahrer nicht mehr vor einer Kurve bremsen, sondern, wenn es sein muss, erst in der Kurve und dass durch den Funk alle durchdrehen. Michael, was denkst du bei all dem?
Ich habe so im ersten Moment gedacht, ach, es wiederholt sich. Wir haben nach dem Tod von Gino Meder, du hast es gesagt, ja auch schon diskutiert und es wurde dann zum Start der Tour de France im vergangenen Jahr dieses neue Projekt vorgestellt, Safe R. Und wo sich alle zusammengesetzt haben und gesagt haben, also die Fahrer müssen sich zusammensetzen, die Rennveranstalter müssen zusammensetzen, die UCI muss sich zusammensetzen, man muss gucken, wie man die Sicherheit erhöht. Fakt ist, das hat Michael Rogers damals sehr eindrücklich an Zahlen belegt, dass seit 2018 die Zahl der Stürze deutlich angestiegen ist. Ich teile den Eindruck, dass das zum Teil mit der rasanten Entwicklung des Materials zusammenhängt. Ja, der Radsport ist schneller geworden. Wir haben in diesen Wochen die schnellsten Klassiker, und das hat sicherlich unterschiedliche Ursachen gehabt. Gestern in Roubaix sehr viel Rückenwind, wird Holger bestätigen. Der Radsport ist deutlich schneller geworden, aber die Diskussion, dass der Respekt im Peloton nachgelassen hat, dass jeder volles Risiko geht, die ist auch nicht neu. Also Nikias Arndt hat im vergangenen Jahr auch im Zuge, es war ja ein Teamkollege von ihm, der da gestorben ist, gesagt, es gibt einen enormen Druck, die Professionalisierung des Radsports ist soweit fortgeschritten, eben die Materialentwicklung, die Ernährung, alles wird für einen erledigt. Und man hat als Radsportler permanent den Druck, man muss was zurückgeben. Und ich finde es auch ein bisschen, wenn ich das noch sagen darf, wohlfeil, dass Thierry Gouvenou jetzt sowas sagt, lass uns irgendwie über die Geschwindigkeit sprechen. Das hat jetzt in der Baskenlandrundfahrt bei diesem schweren Sturz, der ja diese Debatte jetzt auch nochmal ausgelöst hat, da waren eben Evenepoel, Roglic und vor allen Dingen Jonas Vingegaard betroffen. Das sind drei der Top-Favoriten für die Tour de France im Sommer. Und natürlich fürchten die darum, dass möglicherweise Vingegaard nicht antreten kann. Wer weiß, was mit Roglic und Evenepoel ist. Also Roglic scheint relativ glimpflich davon gekommen zu sein. Roglic wird jetzt, so wie Pogacar im vergangenen Jahr, einen Teil seiner Vorbereitung nicht absolvieren können. Das Schulterblatt ist offensichtlich ja auch gebrochen und das Schlüsselbein, das heißt, er wird eine Zwangspause haben.
Evenepoel meinst
du? Evenepoel auch, genau, das ist Roglic gesagt, deswegen, ja.
Nee, Roglic ist glimpflich davon gekommen, sagte ich, und Evenepoel ist eben aber eben wird einen Teil seiner Vorbereitung verpassen. Das heißt, möglicherweise ist eben aus diesem von allen antizipierten Vierkampf, den wird es dann wieder nicht geben. Und ich frage mich, ob Herr Gouvenou es auch geäußert hätte, wenn da jetzt nur Fahrer betroffen gewesen wären, die sogenannten, in Anführungsstrichen, Wasserträger sind. Und deswegen finde ich das so ein bisschen, ja, ich finde das so ein bisschen schwierig. Also Tony Martin hat schon, und der hat seine Karriere beendet, der hat schon damals immer gesagt, irgendwie der Respekt im Peloton unter uns Fahrern hat nachgelassen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Und sie kriegen, das ist auch angeklungen vom Funk, immer hinten gesagt, ihr müsst vorne fahren, ihr müsst vorne fahren, ihr müsst vorne fahren. Ja, es gibt Möglichkeiten, die Dinge zu verbessern, aber es wird eben vor allen Dingen auf das Verhalten der Fahrer ankommen in vielen Strecken. Und bei der Baskenlandrundfahrt, wenn man sich das anguckt, es ist natürlich, eigentlich denkt man, es ist eine ganz normale Kurve. Aber dann kommt eben dieser komische Graben, der da irgendwie offensichtlich für Schmelzwasser ist, irgendwelche Felsblöcke, die da auch noch rumliegen. Also da kann man ja von Glück reden, dass das fast noch glimpflich abgegangen ist. Da hätte ja auch jemand wirklich zu Tode kommen können, wenn er unglücklich auf so einen Stein prallt. Und warum die dann nicht abgedeckt waren, das ist dann wäre dann wirklich eine Frage an den Veranstalter. Aber ihr seht schon, also aus meiner Sicht ist es so komplex und ich finde es alles nicht neu. Die Diskussionen wiederholen sich und ich finde es schwer, jetzt auf Anhieb da auch die richtige Lösung zu finden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, es ist auf jeden Fall, gebe ich dir recht, natürlich auch durch die Prominenz der Sturzopfer natürlich jetzt ein Riesenthema geworden. Wie du schon sagtest, wenn das in Anführungsstrichen nur Wasserträger gewesen wären, wären die Wellen wahrscheinlich bei weitem nicht so groß gewesen wie jetzt. Und vielleicht taugt dieser Sturz im Baskenland auch gar nicht so sehr dazu, das jetzt alles miteinander zu vergleichen. Also das ist halt eine Kurve gewesen, eine Bergabkurve. Solche Stürze gab es auch immer schon irgendwie. Aber trotzdem ist so mein Eindruck, das meinte ich eben damit, dass es jetzt schon auch mehr in die Richtung geht, nicht mehr nur, dass die Strecken vielleicht schwierig sind, sondern eben auch das Verhalten der Fahrer. Das nehme ich jetzt in einer Größenordnung wahr, wie ich es bisher zumindest noch nicht getan habe, Holger. Wie siehst du das?
Ja, auch für mich ist es jetzt komplex, einmal so von A bis Z das alles aufzudröseln. Ich habe mich als erstes natürlich gefragt, also was wir grundsätzlich nicht machen dürfen, sind Unfälle, wie der Leonard Kemner unterlaufen ist, mit denen, die jetzt im Rennen geschehen. Also das sind, ich glaube nämlich, die größere Problematik sind diese Nummern, was mit Leonard Kemner ist, weil da hat man ja wirklich gar keine Handhabe. Man muss ja trainieren und die Aggressivität von Autofahrern nimmt definitiv zu. Das ist ein Problem, das auch die UCI nicht lösen wird. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, sind es wirklich mehr Stürze? Die Statistik sagt ja. Die Fahrer sagen subjektiv eher nein. Aber der Unterschied ist, dass bei diesen Stürzen deutlich mehr passiert. Es gibt mehr Knochenbrüche als früher. Dass es bei Frühjahrsklassikern Stürze gibt, hat es schon immer gegeben, aber die meisten sind wieder aufs Rad gestiegen und es war gut. Jetzt passiert sehr viel. Und aus zwei Gründen, das Michael hat das ja schon angedeutet, ist natürlich auch eine mediale Wucht dahinter durch die Namen und das, was gefühlt es früher auch nicht gab, dass sich das Fernsehen darin suhlt. Also so Bilder vom schreienden Wout van Aert, immer und immer wieder in Zeitlupe diesen Sturz im Baskenland, in Großaufnahme Jonas Vingegaard in stabiler Seitenlage. Da gibt es in anderen Sportarten klare Regeln, dass sowas nicht gezeigt wird. Übrigens nicht nur in anderen Sportarten, sondern im Radsport selbst auch. Auf der Bahn ist das Erste, was passiert, Kameras weg und da werden dann Tücher hochgehalten, damit auch die Zuschauer nicht sehen können, wer da verletzt ist und wie da jemand behandelt wird, Privatsphäre. Das fand ich sehr voyeuristisch und hat natürlich auch eine sehr, sehr große Wucht erzeugt, dass diese Bilder da waren. Aber es ist nicht wegzudiskutieren. Es gibt mehr schwere Unfälle und zu den vielen Aspekten, die Michael schon genannt hat, gehört natürlich auch oder gehören noch zwei für mich. Zum einen die Tatsache, dass die Rennen ganz anders gefahren werden. So ein Klassiker wie Paris-Roubaix, ja, da war immer Aufregung vom ersten Kilometer an, aber dass eine Mannschaft wie Alpecin über mehr als 200 Kilometer Tempo fährt und damit den Stresslevel auch für die hinten so erhöht, dass automatisch mehr passiert, als würde man erst einmal, ich will nicht sagen in Ruhe 150 Kilometer fahren. Das ist natürlich anders als früher. Das kommt zum Teil bei den Etappenrennen auch durch die kürzeren Etappen. Das war auch eine Forderung aus der Doping-Ära, da bin ich bei dem zweiten Thema, dass die, und das ist die gute Nachricht, die Mannschaften eben, die versuchen etwas schneller zu sein als die anderen, nicht mehr in Medikamente investieren, sondern eben in Technik, in Material, in andere Fahrweisen, in aggressivere Fahrweisen. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema. Und das ist sozusagen jetzt das Produkt des Ganzen, dass Rennen eben so ein Stresslevel erzeugen, dass auch zum Teil ja jüngere Fahrer, die früher in der U23 bei deutlich geringeren Geschwindigkeiten gelernt haben, wie man ein Rennen liest, wie man sich im Feld bewegt. Jetzt sind 18-, 19-, 20-Jährige in diesen Feldern dabei, denen ganz einfach manchmal auch das Auge fehlt. Das ist gar kein Vorwurf. Es ist auch ja nicht so, dass nur junge Fahrer für Unfälle sorgen. Wout van Aert zum Beispiel hat seinen ja selber ausgelöst, weswegen er ja jetzt auch wahrscheinlich für den Giro oder vielleicht für den Giro ausfallen wird. Einer der größten Routiniers und einer der größten Fahrkünstler überhaupt. Also lässt sich alles schwer in einen Topf werfen, aber das jetzt, um nochmal zwei, drei andere Aspekte mit auf den Weg zu bringen. Ich bin aber auch komplett bei euch und auch bei vielen Fahrern, die sagen, es liegt nicht an Streckenführungen inzwischen, es liegt auch nicht an den Dingen, die wir in den vergangenen Jahren diskutiert haben, wie zu viele Fahrzeuge unterwegs, wobei ich bei Paris-Roubaix jetzt gerade das Gefühl habe, wer sich da alles auf Motorrädern wieder durch dieses Feld schlängeln darf. Das ist ja verrückt, wenn man so ein Bild sieht, wenn es eng ist. Wer das Rennen gesehen hat, da hält man ja so auf den Atem an, was da passiert, wenn da Autos, Motorräder mit einzelnen Fahrern, die versuchen wieder nach einem Defekt ihre Gruppen zu erreichen, drängeln. Das ist schon auch weiterhin dramatisch, aber da passiert momentan halt zum Glück relativ wenig. Momentan liegt der schwarze Peter tatsächlich bei den Fahrern selbst. Ich habe übrigens, um das abzurunden, wir haben ja viele Deutsche gehört, auch mit Stefan Küng, einem der großen Masterminds der Radsportszene, der ja nun ganz viel erlebt hat, auch schon nochmal ganz andere Stürze auch mitgemacht hat, der auch sehr verzweifelt wirkte bei dem Thema und für sich auch entschieden hat, dass er dieses Risiko nicht mehr mitmacht, sondern nur noch, wenn er sieht, dass da auch hinten raus ein Ergebnis kommt, aber auf gar keinen Fall sich in irgendeine Situation reinbegibt in einer ersten Rennhälfte, sondern frühestens im Finale eines Rennens, wenn er eine Chance hat, irgendwas zu gewinnen, da hat er sein Verhalten komplett umgestellt, nicht durch den Unfall, der ihm ja im Zeitfahren passiert ist, wer sich erinnern kann, früher ist er bei den Europameisterschaften, ist er ja in ein Gitter gefahren, Kopf runter und das Gitter verjüngte sich plötzlich, das war auch einer der grausamsten Unfälle voriges Jahr, sondern aus den Erfahrungen der letzten Wochen.
Rick Zabel hat es eben gesagt, natürlich gehen die Fahrer auch ein Risiko ein, weil es geht auch um ihre berufliche Zukunft. Ne? Also du wirst an Ergebnissen gemessen und wenn du von deinem Team die Anweisung bekommst, du fährst da jetzt vorne rein, dann machst du das und sagst ja nicht, nee, mache ich nicht. Also so sinngemäß hat das, glaube ich, gemeint. Das ist alles auch nachvollziehbar. Die Frage ist, ob es mit gewissen Regeln vielleicht möglich ist, das Risiko oder auch die Geschwindigkeit einzudämmen. Also Rick Zabel hat auch von Reifen gesprochen, die vielleicht höheren Widerstand haben und dadurch vielleicht nicht so schnell rollen, was ja irgendwie auch allem widerspricht im Sport. Also wenn man schnell Fahrrad fahren kann, warum soll man das nicht tun? Eine andere Idee ist von Christian Prudhomme beispielsweise, Tourchef, oder auch UCI-Präsident David Lapatien, der das jetzt wieder mal gefordert hat oder als Idee in den Raum geworfen hat, ist gelbe und roten Karten wieder einzuführen für Fahrer, die sich rücksichtslos benehmen. Ist das praktikabel? Ist das sinnvoll?
Das ist Unsinn. Also ich will mal ganz davon anfangen, wie viele Meinungen es geben kann, wenn im Rennen ein Unfall passiert ist, wo es eine Kameraperspektive gibt, wie groß die Probleme sind, herauszufinden, wer ist da schuld. Was ist ein Rennunfall und was ist Absicht? Wo ist einer so blockiert gewesen, dass er einen Unfall dann erzeugen musste, um selbst sozusagen Kopf und Kragen nicht zu riskieren, oder allein um es, man kann ja sicherlich auch im Sprint am Ende aus 5 Kameraperspektiven sich das alles angucken, da gibt es trotzdem 4 Meinungen. Ich erinnere euch an die Disqualifikation damals von Peter Sagan bei der Tour de France in Evian, oder Vittel, eine der Wasserstädte war es. Da gab es von 3 Jurymitgliedern, mit denen ich gesprochen hatte, 3 komplett unterschiedliche Meinungen. Wer sagt denn dann, das ist gelb, das ist rot? Wort von Art hat seinen Sturz, wie ich gerade sagte, selbst ausgelöst. Kriegt er dann zu seinen Verletzungen noch eine gelbe Karte? Und wenn das nochmal passiert, dann ist er gesperrt für den Giro, oder wie ist der Ansatz? Also das halte ich jetzt für eine sehr populistische Idee, die ich für überhaupt nicht umsetzbar halte. Ich weiß auch noch, diese Videoschiedsrichter, die es dann gab, die das Rennen überwacht haben, ich glaube, das ist auch wieder sehr heruntergefahren worden, wo es dann um so Dinge geht wie Abkürzen über Radwege und so, das ist ja auch jetzt wieder sehr üblich geworden bei den Frühjahrsklassikern, dass da nicht mehr so ganz genau hingeguckt wird. Außer beim Thema am Auto festhalten, da hat es ja gestern den Zeitfahr-Europameister erwischt mit einer knallharten Disqualifikation, Joshua Tarling.
Aber Lapatien und Prudhomme sind ja 2 sehr, sehr namhafte, also mit die wichtigsten namhaften Funktionäre, die wir im Radsport haben. Warum fordern die sowas oder warum bringen sie sowas dann auf den Markt als Idee, wenn sie eigentlich genau selber wissen müssten, das ist gar nicht umsetzbar und nicht sinnvoll?
Ich glaube, es geht, also ich stimme Holger komplett zu. Wie soll das umgesetzt werden? Wir haben das letztes Jahr schon bei so relativ einfachen Geschichten wie, war das ein erlaubter Sprint oder ein unerlaubter Sprint bei der Tour de France erlebt. Ne? Da gab es dann auch unterschiedliche Meinungen. Hat er seine Spur verlassen?
Bauhaus am Anfang.
Genau.
Ne?
Ja. Genau. Hat er seine Spur verlassen, ja oder nein? Ja, das war bei den ersten 4 Sprints, glaube ich, 3-mal gab es eine Kontroverse. Und das ist, und dann stehen alle um den, bei der Tour de France gibt es den ja auch, diesen Videoschiedsrichterwagen rum und warten auf ein Ergebnis, und am Ende ist immer einer empört. Der eine sagt, es war nicht regulär, und ist empört, weil der Videoschiedsrichter sagt, doch war's, und umgekehrt genauso. Also das ist gut, das ist in anderen Sportarten und gerade im Fußball, wo es die gelben und roten Karten ja auch gibt, irgendwie halt auch oft so. Das gehört wahrscheinlich auch dazu, aber wie will man das bitte kontrollieren? Und bei einem Sturz wie auch gestern dieser Massensturz nach 33 Kilometern, glaube ich, war es normale Rennsituation. Und ich glaube, ja, das Peloton fährt geschlossen. Wie will man da den Schuldigen ausmachen? Wenn einer mit dem Lenker irgendwie vielleicht doch irgendwie geschlenkert hat, weil er nicht aufmerksam war, wie soll das gehen? Also dann liegen da, weiß ich nicht, wie viele Leute auf der Straße, und man sucht dann einen Schuldigen. Ich weiß nicht. Das ist wirklich schwer. Und ich glaube, das ist auch, zeigt eigentlich die Hilflosigkeit. Weil sie im Grunde genommen hat niemand eine wirkliche Idee, wie sich das vermeiden lässt, weil es, so blöd es klingt, zu diesem Sport einfach dazugehört. Und niemand will schwer verletzte Radfahrer auf der Straße sehen. Niemand will gar, und ich erinnere nochmal an Gino Meder, niemand will, dass jemand in den Abgrund und in den Tod stürzt. Das will niemand sehen, das wollen wir auch nicht, und man muss diesen Sport sicher machen, und alles, was diskutiert wird, muss man auch ernst nehmen. Aber ich glaube, das ist keine Lösung. Jetzt haben sie dann versucht, und das war ja offensichtlich eine Initiative der CPA, also sprich der Fahrergewerkschaft. Adam Hansen als Vorsitzender hat mit der ASO Kontakt aufgenommen, hat gesagt, wir müssen diese Stelle vor dem Wald von Arenberg entschärfen, damit die dann nicht mit 60 km/h reinbrettern. Dann haben sie diese Schikane da gebaut, und ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ja, das war aber da schon so eine kleine Gruppe, die da irgendwie mit den Favoriten vorne ankommen, weil eben Alpecin derartig Druck gemacht habt ab dem ersten Pflasterstück, so dass da wirklich nur noch eine kleine Gruppe ankommt. Aber jetzt stellt euch mal vor, die wären da mit, weiß ich nicht, 100 Leuten noch angekommen am Wald von Arenberg und es hätte da Gedränge gegeben. Wenn da was in der Schikane passiert wäre, ja, die Geschwindigkeit wäre weniger gewesen, aber das hätte genauso zu Verletzungen führen können. Also das ist
Darf ich da einmal einhaken, Michael? Ja. Weil genau das habe ich mit mehreren Fahrern auch diskutiert am Start in Compiègne, wo ja Paris-Roubaix beginnt. Und Jonas Rutsch hat mir das ganz gut erklärt, warum er es aus seiner Sicht sehr wohl Sinn macht. Er sagt, wir fahren geradeaus rein in den Wald von Arenberg, wo es gleich am Beginn diese groben Pflastersteine gibt. Es stürzt jemand an Position 20. Ich selber fahre an Position 60. Dann habe ich keinerlei Chancen. Die stürzen vor mir auf diesem glibbrigen Pflasterzeug, stürze ich auch. Ich habe keine Chance. Wenn wir auf die Schikane zufahren, auf Asphalt, mit den Kurven und es stürzt jemand an Position 20, habe ich als Position 60 zum einen nach links und rechts mehr Auslauf, um auszuweichen und zum zweiten ein deutlich besseres Bremsverhalten. Meine Chancen steigen um 100%, dass ich nicht stürze und deswegen findet er es sinnvoll. Es war jetzt keine Probe aufs Exempel, weil man schon an Position 29 oder Position 30 gar nicht mehr mit den ersten zu tun hatte zu diesem Zeitpunkt. Aber er hält es für einen wirklich guten Ansatz für alle kritischen Passagen. Er bezog es auch auf Massensprints, die möglicherweise komplizierter werden, dass man eben durch solche Stellen Tempo rausnimmt, denn Schikanen, also wenn man es kennt und weiß und man sagt, buh, die fahren dann noch einmal richtig um die Kurve, 8 Meter vor dem Ziel, ist es oft so, dass an diesen Stellen dann nichts passiert.
Aber das sind auch die Stellen, wo wir dann vorher immer sagen, Alter, wie können die das denn hier noch einbauen?
Ja,
sechs Teams mit voller Mannstärke da mit 60, 70 Sachen ankommen.
Aber es ist ja ganz oft so, wenn irgendeine Stelle mit 8 Signallampen schon markiert ist, dann passiert es oft nicht da, sondern genau kurz davor oder kurz danach, wo die Aufmerksamkeit dann entweder noch nicht groß genug ist oder wieder nachgelassen hat. Das ist der klassische Fall, dass es eben nicht die Stellen sind, die man glaubt, an denen es dann passiert.
Gut, also ich wollte jetzt auch gar nicht so sehr, ne, man kann jetzt über die einzelnen Maßnahmen diskutieren und das Argument von Jonas Rutsch ist absolut nachvollziehbar. Ich glaube, was enorm wichtig ist, ist, dass eben alle Stakeholder, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, also alle, die am Radsport beteiligt sind, erkannt haben, dass sie was tun müssen. Und dieses Safe A soll ja richtig starten jetzt zur Saison 2025. Sie sammeln derzeit noch Erkenntnisse und die CPA hat ja sozusagen diese Schikane auch in Zusammenarbeit mit der ASO entwickelt. Und was ich sagen will, ist unabhängig davon, ob diese Schikane jetzt richtig war oder nicht, es gab ja auch andere Meinungen dazu, ob diese Schikane gut ist oder nicht. Mathieu van der Poel hat sich ja im Vorfeld irgendwie eher kritisch dazu geäußert.
Der fährt auch nicht an Position 60.
Das stimmt. Das ist sein Vorteil. Also ich kann das Argument durchaus nachvollziehen. Und was ich aber wichtig finde und was ich auch gut finde, ist, dass sie sich endlich alle zusammen an einen Tisch setzen und sagen, wir haben ein Problem und wir müssen alle nach Lösungen suchen. Und alle sind beteiligt. Es kann, also man kann nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, irgendwie ihr Veranstalter wisst was machen, ja, als Radprofi und umgekehrt die Veranstalter mal sagen, ihr Radprofis seid aber verantwortlich. Sie müssen es gemeinsam tun. Und alle Vorschläge, die diskutiert werden, sind ja erstmal unabhängig davon, ob sie realistisch sind, wie dieses gelbe und rote Kartending, das halte ich auch eher für populistisch. Aber wichtig ist, dass sich alle zusammensetzen und gemeinsam versuchen, wie können wir es so sicher machen wie möglich. In der Formel 1, die wird ja auch immer gerne herangezogen, als Beispiel hat man es auch geschafft, die wirklich schweren, vor allen Dingen tödlichen Unfälle fast ganz aus dem Sport zu nehmen. Ich weiß gar nicht, wann es den letzten tödlichen Unfall in der Formel 1 gegeben hat. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Du wirst es nicht vermeiden können, dass es zu schweren Stürzen kommt. 100% wird es nicht geben, es wird weiter schwere Stürze geben, das gehört zum Radsport dazu, aber den Sport so sicher zu machen wie möglich, das ist durchaus eine realistische Option und dafür müssen aber alle zusammenarbeiten und das scheint ja hoffentlich dann ab 2025 auch zu passieren. Und aber jetzt schon, wie man gesehen hat, mit dieser Schikane.
Aber also wir werden den Radsport jetzt nicht neu erfinden, das Rad schon gar nicht, aber ist das wirklich realistisch, dass sich da alle einigen? Also du kannst ja keinem Fahrer sagen, fahr mal ohne Risiko oder weniger Risiko, komm, bremst doch lieber einmal mehr, das wird's nicht geben. Also du brauchst
Tempomat geht
du
nicht, ne?
Du brauchst Regeln, du brauchst, weiß ich gar nicht, eine Technik-Einschränkung oder was auch immer. Ich glaube, nur an die Vernunft zu appellieren, wird keine Lösung bringen.
Ja, es gab jetzt auch, dass in diesen Interviews fiel nie das Wort Airbag, was ich vorher dann und wann mal gelesen habe. Also jetzt Dinge, die im alpinen Skisport ja funktionieren, die fahren ja mit Airbags, die ja auch windschnittig sein müssen und eigentlich noch für mehr sein müssen. Aber das ist natürlich so ein Ding, was die Fahrer natürlich in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt und da haben sie jetzt nicht wirklich Bock auf sowas. Nee. Das war schon bei der Helmeinführung ja ein ziemliches Diskutieren. Das Sicht schwer vorstellbar, dass es das mal gab, dass sich die Fahrer da wirklich heftig dagegen gewehrt haben, Helme vor allem am Berg und wie lange es gedauert hat, bis wirklich die Helmpflicht dann durchgesetzt war nach dem Todessturz von Andriy Kiveljow damals. Das wäre jetzt so für mich erstmal so das Naheliegendste, bevor über so Details wieder gesprochen wird, die auch ein Akt werden, sie zu kontrollieren. Also wenn man jetzt über ich sage jetzt mal in An- und Abführung schlechtere Reifen, die nicht mehr ganz so schnell machen oder sowas diskutiert, das fände ich dann schwierig, weil das muss dann auch alles kontrolliert werden und dann so einen technischen Fortschritt zu bremsen, ja, halte ich immer für sehr, sehr schwierig.
Ja, genau. Und der Airbag wäre ein technischer Fortschritt, den man sozusagen einführen könnte. Und ja, das wird Diskussionen geben, aber das meine ich. Also da muss man eben halt auch ganz klar, da muss der Weltverband im Zweifel auch den Fahrern klar machen, na gut, also wir können an eure Vernunft appellieren, aber das hilft euch ja auch nicht, weil ihr diese Risiken eingeht und auch eingehen müsst. Das verstehen wir, weil eben die Strukturen so sind, wie sie sind. Das Thema Arbeitsplatz und so haben wir angesprochen. Und dann muss der Weltverband eben klar sagen, dann führen wir aber diesen Airbag ein, um euch zu schützen vor schwersten Verletzungen. Und das kann auch nur in eurem Interesse sein. Und ja, das wird nicht für alle sofort irgendwie, ja, Beispiel Helmpflicht, wird alles nicht sofort auf Begeisterung stürzen, aber irgendwann werden sie sich auch daran gewöhnt haben und dann wird es normal sein und im Zweifel wird in 10 Jahren keiner mehr drüber diskutieren. Aber das meine ich, es muss halt gemeinsam passieren, sie müssen gemeinsam Lösungen finden und all diese Optionen auch wirklich ernsthaft diskutieren und dann auch Entscheidungen treffen.
Und jetzt gibt's mal einen großen Aufschrei, wird es jetzt so sein wie immer, das wird jetzt in den nächsten 1-2 Wochen verpuffen bis zum nächsten großen Crash?
Könnte sein, ja. Könnte sein. Also vielleicht wird das Thema tatsächlich nochmal auf die Tagesordnung gesetzt, wenn wirklich einer der großen vier doch die Tour de France verpassen sollte. Ich bin da gar nicht so skeptisch. Glaube auch, wie Michael schon gesagt hat, es wäre nicht, also es können eigentlich bei Remco Evenepoel mit einem Schulterbruch und einer Operation, da gibt es definitiv keine geordnete 8-wöchige Vorbereitung mehr. Dafür ist es jetzt doch ein bisschen spät. Bei Jonas Vingegaard weiß ich es nicht, weil es dann davon abhängt, wie schwer diese Lungenverletzung ist. Der Rest ist also ein Schlüsselbeinbruch, das ist auskuriert in 4 Wochen und er startet ja nicht vor Anfang Mai mit einer Tourvorbereitung. Und wer weiß, was noch alles passiert. Ne? Also Tadej Pogacar kommt erst noch zu seinem Risikorennen, Lüttich Bastogne Lüttich, dann in 13 Tagen von jetzt abgerechnet. Das würde sicherlich die Diskussion nochmal erhöhen, wenn man dann sagt, okay, durch Unfälle geht uns jetzt eine richtig gute Tour de France-Situation verloren.
Okay, ich würde sagen, wir haken das Thema jetzt mal ab, weil wir es eh nicht abschließend besprechen können. Aber mir war es wichtig, dass wir mal viele verschiedene Aspekte, Argumente hier zusammentragen. Jeder kann sich so ein bisschen seine Meinung bilden. Und ja, ich glaube, in der allem schwebt so ein bisschen die Hoffnung mit, dass sich das irgendwie in naher Zukunft das Risiko zumindest minimieren lässt, dass es schwere Stürze gibt. Wie Michael schon sagt, die wird es immer geben. Sie gehören zum Radsport dazu. Es ist eben ein gefährlicher Sport im Rennen, aber eben leider auch im Training. Da lässt sich es wahrscheinlich noch viel weniger vermeiden, eben durch rücksichtslose Autofahrer. Ich glaube, wir werden da immer wieder drüber sprechen müssen und hoffentlich wird da was passieren. Weil du Lüttich Bastogne Lüttich angesprochen hast, Holger, komme ich jetzt auf Mathieu van der Poel, weil der das Versprechen des Wochenendes abgegeben hat. Er wird auch da starten wollen. Glückwunsch an alle anderen. Lass uns mal über Paris-Roubaix sprechen. Es gab 2 Weltmeistersiege. Am Samstag bei den Frauen, Lotte Kopecky. Am Sonntag bei den Männern, van der Poel. Welches Rennen hat euch mehr Spaß gemacht?
Spannender war das Frauenrennen, weil bei dem Männerrennen bei Kilometer 59,7 habe ich gesagt, das war's. Und das ist dann doof, ne? Die fahren dann noch 1,5 Stunden und man weiß ganz genau, wer gewinnt. Und am Ende war es aus deutscher Sicht insofern natürlich noch interessant, dass 2 mit Nils Polit und John Degenkolb einen richtig tollen Tag erwischt haben und mit um die Podiumsplätze und Nils Polit bis zum letzten Meter mit um den Podiumsplatz gefahren ist. Das hat dann dann aus deutscher Sicht das ein bisschen interessanter gemacht, aber so eine Gruppe mit am Ende ja 6 Fahrerinnen, die bei den Frauen um den Sieg gekämpft haben und auch mit sehr prominenten Fahrerinnen. Es war ja nicht die einzige Weltmeisterin dabei, Marianne Voss, mehrmals Weltmeisterin, Elisa Balsamo war letztlich Zweite. Die Weltmeisterin von 2021, ein sehr, sehr prominenter Sprint, das war schon sehr elektrisierend, so wie das dann da so läuft und das Rennen unter sich. Und da ich habe jetzt ehrlicherweise das, da ich parallel in Compiègne diese Interviews geführt habe, das ist genau der Zeitpunkt, an dem die Männer ihre Mannschaftspräsentation haben, habe ich mir jetzt wirklich nur die letzten 1,5 Stunden danach nochmal in Ruhe angeguckt. Was es am Anfang so gab bei den Frauen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das am Ende mit den ganz vielen wechselnden Spitzengruppen immer mal nur 20 Sekunden Vorsprung für die eine, für die andere. Das hatte auch schon viel Action, aber das war das Männerrennen auch bis 60 Kilometer vor dem Ziel.
Und wenn wir mal kurz über das Frauenrennen reden, Lotte Kopecky, inzwischen auch ein ganz großer Star des Radsports, das dritte Jahr jetzt für sie, in dem es richtig gut läuft. Sie ist Weltmeisterin, sie hat jetzt jeweils 2-mal die Flandernrundfahrt und Strade Bianche gewonnen, ist vergangenes Jahr bei der Tour de France Zweiter geworden, hat da lange das gelbe Trikot gewonnen, nachdem sie auch die erste Etappe gewonnen hatte. Holger, wie würdest du sie als Fahrerin beschreiben?
Ja, sehr, sehr vielseitig, denn du hast ganz viele Erfolge aufgezählt, Moritz, dazu kommen noch Weltmeistertitel auf der Bahn. Auch sie ist auch aktuelle Weltmeisterin, sie hat 3-mal Gold gewonnen in Glasgow bei den Weltmeisterschaften, die ja kombiniert waren, Bahn und Straße. Und das ist ein Talent, das sie natürlich auch auf die Straße bringt. Für diese spezielle Rennen Paris-Roubaix, natürlich machte sich das bezahlt, dass sie Bahnerfahrung hat und den Sprint so lange verzögert hat, dass sie am Ende dann doch zum Beispiel Marianne Voss noch überholen konnte, der das natürlich fehlt in diesem Augenblick. Lotte Kopecky ist ja groß geworden auf dem belgischen Kopfsteinpflaster eigentlich. Für mich ist das Verblüffende gewesen, dass sie im vergangenen Jahr, als sie das gelbe Trikot bei der Tour ja sehr früh geholt hat, auf dem Klassiker-typischen Terrain, das ihr es auch gewesen ist, dass sie dann selbst in Richtung Tourmalet das verteidigen konnte, diese gute Position. Sie hat die Tour nicht gewonnen, aber mit dem zweiten Platz, also dass sie im Hochgebirge auch so gut ist. Also jemand, der auf der Bahn Weltmeister wird und im Hochgebirge zumindest konkurrenzfähig ist, das sucht seinesgleichen, weil das schafft nicht mal Mathieu van der Poel. Also einen zweiten Platz bei der Tour de France über den Tourmalet zu verteidigen, das traue ich selbst ihm nicht zu.
Dann ist sie auf jeden Fall für ein paar Medaillen gut in Paris, ne?
Ja, ich weiß gar nicht genau, was sie will. Sie hat sich, das gilt übrigens ja auch für Mathieu van der Poel, zwischen Tour und Olympia. Olympia ist gesetzt, aber vorher Tour. Was bei Olympia? Straßenrennen, Mountainbike. Das Mountainbike-Rennen ist vor dem Straßenrennen, was er da eigentlich will. Bei Lotte Kopecky kommt Mountainbike nicht in Frage, aber natürlich die Bahn. Ihre Disziplinen auf der Bahn sind allerdings gar nicht aufgerufen. Es gibt das Omnium, den Mehrkampf. Das ist im Prinzip die Disziplin und das Zweiermannschaftsfahren. Das wären 2 Starts auf der Bahn und davor eben auf der Straße. Das Straßenrennen ist allerdings direkt vor den Bahndisziplinen. Filippo Ganna wird das sicherlich auch irgendwie probieren. Zeitfahren, Straße. Aber da ist eben eine Woche dazwischen, zwischen dem Zeitfahren und der Bahn. Und für die Frauen kommt ja noch dazu, dass das Omnium, also dieser Mehrkampf, ist am allerletzten Olympiatag mittags. Und am Montagmorgen beginnt in Rotterdam die Tour de France. Hat Lotte Kopecky, also ich weiß nicht, ob ich wirklich alles gelesen habe, aber sie hatte sich immer offen gelassen, die Planungen rund um Olympia und die Tour. Zuletzt klang es so, als würde sie die Tour de France weglassen und wäre Olympia dann das große Ziel und würde sie da versuchen, Straßenrennen und die beiden Rennen auf der Bahn zu bestreiten.
Okay, ich bin gespannt, was wir da von ihr sehen werden. Auch gespannt, du hast die vielfachen Ambitionen von Mathieu van der Poel angesprochen, der dem ja eigentlich nur noch ein Olympiasieg fehlt, so wahrscheinlich kann man fast sagen. Michael, ist er auf dem Weg, du weißt, manchmal mag ich große Extreme, ist er auf dem Weg, der größte Klassikerfahrer dieses Jahrtausends zu werden?
Oh, das Jahrtausend ist noch lang.
Ja, also bisher, ne? Also so alt ist es noch nicht.
Also so groß ist meine Glaskugel nicht, dass ich auf das Jahrtausend gucken könnte. Es sieht auf jeden Fall so aus, als würde er eine Ära mehr als prägen, was die Klassiker angeht. Ich würde es sehr, sehr gerne sehen und ich bin mir sicher, dass das vor seinem Karriereende auch passiert, dass Pogacar da auch mal bei Paris-Roubaix auftritt. Und dann würde ich dieses Duell auch noch gerne sehen. Ja, also Mathieu van der Poel hat natürlich jetzt sich selbst schon in diesen, ja, man sagt das so schnell, Legendenstatus da gehievt mit seinen Auftritten da jetzt im Weltmeistertrikot, die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix zu gewinnen. Aber, und das muss man auch sagen, ich gebe da Holger vollkommen recht, das war ein spannendes Rennen bis 60 Kilometer vorm Ziel. Und als er dann beschleunigt, und man guckt sich das an und denkt, wo nimmt er das jetzt her? Klar, sein Team hat fantastisch gearbeitet. Das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Also ein, was Gianni Vermeersch dann auch im Nachgang, als Van der Poel dann weg war, noch alles zugefahren hat da an Attacken und die gestellt hat und quasi verhindert hat, dass da irgendjemand noch hinterherkommt. Das war schon à la Bonheur. Aber dieser Beschleunigung hat ja niemand was entgegenzusetzen. Das war ja bei der Flandern-Rundfahrt genauso. Und das ist wirklich... Ja, das ist beeindruckend, aber macht's auch halt auch dann so ein bisschen in Anführungsstrichen langweilig, weil man denkt, okay, jetzt werden es eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten und man kann dann nur noch gucken, wo kommt Nils Pollitt, und das war leider dann auch, konnte man leider auch an der Hand abzählen, dass er vermutlich den Sprint gegen Pedersen und Philipsen verlieren wird. Also Platz vier war dann schon eher das, was man erwarten musste, was dann da rausspringt. Und John Degenkolb, also muss man ja auch sagen, das ist wirklich faszinierend, ne? Der fährt ja quasi das ganze Rennen alleine und das macht er wirklich brillant. Der war immer gut positioniert, immer richtig an den richtigen Stellen vorne. Also das hat mich schwer beeindruckt und umso trauriger macht es einem im Nachhinein dann auch noch, was da letztes Jahr passiert ist, weil da wäre er ja dann meines Erachtens noch weiter vorne gelandet. Aber das war auch dieses Jahr wieder sehr beeindruckend. Aber um auf deine Frage zurückzubekommen, ja, bei den Klassikern geht wahrscheinlich kein Weg in den nächsten Jahren an Mathieu van der Poel vorbei. Und wenn bei Lüttich-Bastogne-Lüttich bin ich mir jetzt nicht so sicher. Da sehen wir dann mal, ich glaube, da ist Pogacar dann wahrscheinlich doch eher noch ein besser, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren.
Bin gespannt, wie das wird, ne? Also schade, dass Remco Evenepoel da fehlt, der voriges Jahr und vor zwei Jahren gewonnen hat. Was ich jetzt so bei Mathieu van der Poel auffällig fand, sage ich mal jetzt als Beobachter, wie geschäftsmäßig das da so alles abläuft. Also der ist nicht außer Rand und Band vor Freude. Also zumindest zeigt er es nicht. Er wirkt da sehr kühl, sehr rot, so ganz anders als Tadej Pogacar, der immer noch so eine jugendliche Freude, und selbst wenn schon eine Stunde vorher klar ist, dass er gewinnt, Van der Poel im Zielauslauf, ja, Kuss für die Frau, erstes Interview, dann Siegerehrung, wirkt er auch so nach dem Motto, jetzt wird noch der Dritte vorgestellt, der Zweite, okay, den kenne ich, der fährt in meinem Team, und dann hoch aufs oberste Podest, dann kam die niederländische Hymne, die ging noch 15 Sekunden und er war schon damit beschäftigt, mit dem nächsten, nämlich den Stein nochmal aufzunehmen, nicht mal etwa die Hymne abzuwarten, noch einmal zu jubeln, sondern Stein nochmal schnell hochstemmen. Oh Gott, die Fotografen. Ich habe das sehr intensiv beobachtet. Dann war er noch bei den Kollegen des niederländischen Fernsehens. Das läuft alles, das spult das so ab. Das ist so ein Sieg, Haken dran und jetzt das Nächste. Vielleicht muss man genau so sein, aber gefühlt war da sehr viel Routine schon dabei. Ich will nochmal auch auf, ich weiß nicht, ob Moritz gleich noch auf diesen Aspekt eingehen will, sonst nehme ich es dir jetzt einfach vorweg.
Mach mal.
Ist ja die Mannschaft Alpecin, ja, die vor zwei Jahren zweitklassig war.
Warte mal, dann streiche ich die Frage kurz hier aus meinem Skript.
Okay, ja. Alpecin, frag mich nicht nach den Hintergründen, warum die so gut sind. Als das Frühjahr begann und vor allem vor der Flandern-Rundfahrt, war das der große Schwachpunkt von Mathieu van der Poel. Wo können wir ihn angreifen? Seine Mannschaft ist eigentlich nicht gut genug. Das können wir, glaube ich, komplett vergessen. Der Name Gianni Vermeersch fiel schon, Tom Kielich oder so, die man eigentlich gar nicht so auf dem Zettel hat, die da 200 Kilometer Tempo für ihn gefahren sind und die danach in der Lage waren, zwischen Kilometer 60 und Kilometer 40 vor dem Ziel alle schüchternen Versuche von Nils Pollitt, von Stefan Küng, von Mats Pedersen vor allem auch, sofort mit einer noch ans Hinterrad, und dann hat sich die Sache auch schon wieder erledigt, die Kraft auch immer noch hatten, und nicht nur die Kraft, sondern auch das Fahrvermögen. Und Alpecin, wir hatten jetzt drei Monumente, ne? Philipsen hat in Sanremo gewonnen, Van der Poel hat in Flandern gewonnen, Van der Poel hat wie voriges Jahr vor Philipsen Paris-Roubaix gewonnen. So dominant war noch nicht mal Quickstep zu seiner Blütezeit, und das für eine Mannschaft, von der es heißt, ja, die haben zwei super Fahrer mit Philipsen und Van der Poel, die holen auch die entsprechenden Siege, aber sie haben inzwischen auch die Tiefe und die passenden Helfer.
was mich ja interessiert hätte, Holger, ich fand ja, dass die drei Jumbo-Fahrer auch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt haben.
FISMA bitte, nicht Jumbo, FISMA.
Ja, Entschuldigung, FISMA Leasebike. Ich bin so 2023. Ja, Entschuldigung.
Also, du warst auch lange im Urlaub.
Ja, so lange im Urlaub.
Also FISMA Leasebike, die drei Fahrer, ich fand die sehr beeindruckend. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was wäre, wenn Van Aert dabei gewesen wäre? Hätte Alpecin das Rennen so dominieren können oder wäre Jumbo, das sage ich schon wieder, FISMA Leasebike, wären die nicht in der Lage gewesen, da Paroli zu bieten? Das ist halt, hätte, wenn und aber, weiß man alles nicht. Aber das ist halt auch so. Das wäre, glaube ich, das einzige Team gewesen, wo man gesagt hätte, okay, die hätten dagegen halten können. Degenkolb, haben wir schon gesagt, war direkt alleine. UAE mit Tim Wellens noch dabei. Aber da fehlte es an der Tiefe und Quickstep hat sich von den Klassikern ja offensichtlich verabschiedet und setzt ganz auf Evenepoel. Das kann sich im Zweifel rächen jetzt nach der Verletzung, aber das scheint ja irgendwie Strategie zu sein. Die haben schon im vergangenen Jahr bei den Klassikern nicht gut ausgesehen. Dieses Jahr Kasper Asgreen war der Einzige, der da noch ein bisschen vertreten war. Aber ansonsten sieht man von diesem Team, was jahrelang die Klassiker dominiert hat, sieht man plötzlich nichts mehr. Das ist ja schon auch sehr, sehr schnell gegangen, muss ich sagen. Und das wäre interessant gewesen. Also da gibt es scheinbar im Moment nur zwei Teams, die Tiefe haben, um bei diesen Klassikern wirklich auch eben mannschaftlich geschlossen zu fahren.
Ich würde drei sagen, Michael, mit Erinnerung an die Flandern-Rundfahrt, wo UAE die Plätze 3 bis 5 hatte. Letztlich.
Das stimmt natürlich,
ja. Und wenn, da hätte ich mich auch gefragt, Tadej Pogacar gegen Mathieu van der Poel mit noch 3 Helfern im ersten Feld, wie das denn ausgegangen wäre. Aber wie ich das jetzt beobachtet habe, wage ich mir die steile These aufzustellen, dass weder Pogacar in Flandern noch Wout van Aert auf dem Weg nach Roubaix das Hinterrad von van der Poel hätte halten können.
Oh, das glaube ist eine gewagte These. Bei Pogacar
das Hinterrad nicht an dieser Passage, wo Van der Poel angetreten ist, auf diesem glitschigen, wo man auch Gewicht braucht, wo er im Sattel bleiben konnte, an der Stelle, wo die Entscheidung fiel. Und bei Wout van Aert haben wir das ja auch gehabt. In dem Rennen, wo er dabei war, ich weiß gar nicht, welcher Klassiker es war, war es der E3-Preis oder war er da schon verletzt? Ich glaube, der E3-Preis oder war es Gent-Wevelgem, wo er nicht, nee, es war der E3-Preis. Wo er nicht mehr mitkam. Deswegen, ich glaube, dass Van der Poel momentan Wout van Aert doch ein Stück voraus ist. Aber ja, wissen wir jetzt nicht.
Wir können es nicht mit Sicherheit sagen.
Was machen wir damit? Also wenn das jetzt die nächsten Jahre so bleibt, müssen wir die dann nicht mehr angucken, die Klassiker? Oder weil wir wissen, wie es ausgeht? Oder schalten wir dann 60 Kilometer vom Ziel aus und gucken dann hinterher nur noch in die Ergebnisliste? Oder
wir gucken mal auf den Nachwuchs. Wir gucken mal, was da so kommt. Für die Isaac del Toro zum Beispiel. Mal gucken, für sowas wie Flandern. Lorenz Pitti, der Neuseeländer. Ganz jung,
sehr
21.
Starkes, sehr starkes Rennen
super
gefahren.
Gut, ja. Super gut auf Anhieb. Und Moritz, dein Fragenkatalog, vielleicht auch die Deutschen?
Ja, aber lass uns das nochmal ein bisschen schieben, weil ich nämlich einmal noch bei Van der Poel bleiben möchte. Wenn der jetzt so perfekt ist, denn das mögen die Franzosen ja eigentlich nicht so, wenn jemand so perfekt ist. Auf der anderen Seite ist er der Enkel von Raymond Poulidor und wir erinnern uns, also er kann ja eigentlich nur spektakulär gewinnen, wie er, wann war es, 2021 bei der Tour das gelbe Trikot geholt hat in der Bretagne, müde Bretagne, wo es jetzt zweimal rüberging und er wirklich alle überrascht hat mit seiner Attacke und dann weinend auf dem Asphalt saß. Das kam wiederum sehr, sehr gut an bei den Franzosen, die ihn geliebt haben. Wie war denn das jetzt in Roubaix, Holger? Wie nehmen die französischen Radsportfans so diese Dominanz von ihm wahr?
Ich habe das also im Velodrom. Ich sitze ja dann im Velodrom. Ja. Ich fahre ja dann nicht mit, sondern ich sehe das halt unterwegs. Ich höre die Außenmikrofone die ganze Zeit. Das ist natürlich ein einziges positives Gebrause, was man da hört. Und da würde man, Pfiffe müssten schon sehr deutlich sein. Das hat man bei der Tour de France in der Zeit, als über Christopher Froome diskutiert wurde und dessen möglichen verbotenen oder halblegalen Praktiken, hat man das sehr wohl auch mitbekommen und gehört. Das war jetzt so gar nicht. Also im Velodrom war das der pure Respekt, die Verneigung vor einer ungewöhnlichen sportlichen Leistung. Es ist natürlich ein Tick anders als in Belgien, wo die Belgier ja doch eher Gegenspieler sind und wo jetzt Wort von Art vermisst wurde und die Belgier haben ja auch noch den einen oder anderen, der da vorne mitfährt. Frankreich, das ist ja noch bitterer als das Kapitel Quickstep, spielt hier leider bei dem wichtigsten, größten Eintagesrennen im Lande ja so gar keine Rolle mehr. Und das ist für die Franzosen natürlich erschütternd und deswegen haben sie aber auch keine Konkurrenzsituation. Er macht ja nichts kaputt für Frankreich, weil sie würden sowieso nicht gewinnen. Und deswegen habe ich das als sehr respektvoll empfunden, aber bei roundabout immer 300.000-400.000 Menschen an der Strecke, nicht ganz so viel bei der Flandern-Rundfahrt, aber es sind wohl mehrere hunderttausend, dass da ein paar Buhnen und Bierbecher und eine Mütze ihm zuwerfen, die dann möglicherweise sich auch mal am Rad verfangen könnte. Das sind einzelne Idioten, die gibt's überall, das sind vergleichsweise wenig, da gibt's in anderen Sportarten prozentual mit Sicherheit mehr, das will ich gar nicht. Und in Belgien, wo dann diese Konkurrenzsituation noch gerade im Cross gegen Van Aert noch ein bisschen aufgeheizter ist, da hat man, glaube ich, dann doch eine etwas aufgeheiztere Atmosphäre. Aber ich habe es in Roubaix sowohl im Ziel als auch bei der Präsentation der Mannschaften, wo er natürlich als Letzter vorgestellt wurde, pur Beifall und purer Respekt erlebt.
Ich glaube, das Interessante ist ja auch, also Holger hat das ja sehr eindrücklich geschildert, wie er das abhakt. Und ich glaube, so dass der Respekt ist halt da und er war sehr emotional, das hast du gesagt, bei seinem, als er das gelbe Trikot übergestreift hat, was seinem Großvater halt nicht vergönnt war. Und da kamen sehr viele Emotionen aus ihm raus und da war er sehr nahbar als also emotionaler Mensch. Und wenn sich Sport über Emotionen vermittelt und bei den Fans eben Emotionen auch geweckt werden, dann macht das mehr Eindruck. Und den Eindruck habe ich jetzt gerade auch, es wechselt eben zu Respekt. Man erkennt diese ja wirklich überragende Leistung an, aber dass man ihn richtig ins Herz schließt, das habe ich jetzt aus der Ferne beobachtet, auch nicht erkannt. Ne? Also die Leute wissen schon, was er da leistet und respektieren das. Aber Emotionen weckt er, so wie er eben halt auch relativ unemotional ist, weckt er eben halt nicht. So würde ich das jetzt aus der Ferne betrachten.
Ja, noch mit einem Detail aus dem persönlichen Erleben. Es ist am Samstag halt diese Mannschaftspräsentation, alle Teams nacheinander weg, da gibt's einen Zeitplan, geht 14.15 Uhr los mit den Hinterbänklermannschaften und dann kommen als letztes die großen Stars, dann ist es immer ein tolles Ding, dass dann eben John Degenkolb mit seiner Mannschaft, die ja jetzt nun wirklich, ich will nicht sagen Hinterbänkler, aber sie müssten eigentlich relativ auch im Vorprogramm starten, bei umgekehrter Reihenfolge, sie kommen dann als drittletztes und danach kommen dann wirklich nur noch das Team von Mats Pedersen und das von Mathieu van der Poel. Das ist dann auch ein Riesenrespekt vor der Leistung von John Degenkolb für dieses Rennen auch. Dann die Mannschaften kommen dann einzeln von ihren Bussen darüber zu dem Platz, wo die die Präsentation ist. Und da wird der natürlich umringt von zig Kamerateams. Alle laufen ihm nach. Ein riesen Rummel, das es nie gibt ansonsten an solchen Nachmittag, außer an diesem Moment. Dahinter tappt dann Jasper Philipsen, der beste Sprinter der Welt, ohne dass sich einer für ihn interessiert, hintendrein. Und wenn das durch ist, diese Präsentation, gehen alle Fahrer, alle 175, durch die Mixzone und halten dann an drei Stellen an. Die meisten werden auch gar nicht behelligt. Wir haben jetzt die deutschen Fahrer alle besprochen oder ich auch mit Stefan Küng zum Beispiel. Die haben dann ein Programm von vielleicht 10, 15 Minuten. Da kommt, ich habe das in den letzten Jahren immer erlebt, auch die ganz großen Stars, ob Sagan, ob Bohnen, Cancellara, die waren alle da. Mathieu van der Poel ging durch ein Zelt und ward nicht mehr gesehen. Ich habe immer gesagt, ist der jetzt hier gerade schon durch? Wo ist der denn hin? Alle bauten ab? Nix. Keinerlei Interviews, gar nichts. Kompletter Presseboykott. Das muss man sich auch erstmal leisten. Ich will nicht sagen, das passt zu dieser geschäftsmäßigen Art. Er arbeitet das ab, macht nur noch das Nötigste. Ist jetzt nicht auch, damit wächst so die Aura und der Respekt, aber es wachsen nicht unbedingt die Liebkosungen.
Ja, wohingegen John Degenkolb, wie du sagtest, ja noch sehr, sehr beliebt ist da. Und der war auch, also ich habe am Freitag gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Er hat letzte Woche im Tourfunk noch gesagt, man muss echt aufpassen bei der Streckenbesichtigung. Habe ich mich auch schon mal hingelegt und mich verletzt und bin dann angeschlagen ins Rennen gegangen. Da muss man schon aufpassen. Und dann ploppte diese Meldung am Freitag auf, er hat sich am Knie verletzt. Aber es schien ja dann am Sonntag nicht ganz so schlimm gewesen zu sein. Wir sind bei 11. 12. ist er, glaube ich, geworden. Ne?
Und 11. Der letztlich ist ja einer ist ja der ursprünglich 8. Ich glaube, einer von den beiden Van Dijk ist. Tim Van Dijk ist irgendwas Irreguläres getan am Ende und ist dann zurückgesetzt worden auf den letzten Platz der Gruppe.
Also er ist Zwölfter geworden, aber also als Zwölfter ins Ziel gekommen, aber dann Elfter geworden und war sehr dankbar, war so mein Gefühl. Ich habe es ja auch nur aus der Ferne gesehen, wie er seine Familie dann in den Arm genommen hat und ich glaube seine Frau Laura gefühlte 20 Sekunden geküsst hat. Also der wirkte einfach richtig glücklich mit seiner Leistung und das kann Nils Pollitt auch sein. Aber der vierte Platz, ich will das Wort undankbar jetzt nicht in den Mund nehmen, aber ihr wisst alle, ist nicht so geil im Sport. Wie hast du ihn so wahrgenommen danach, Holger?
Ja, er hat mit dem Kopf geschüttelt, weil ihm war klar, was passieren würde gegen Pedersen und Philipsen. Wenn man sich die 175 Starter, mit wem möchtest du nicht sprinten, am Ende wirst du die beiden ankreuzen. Vielleicht noch Jordi Möss, der auch ein starkes Rennen gefahren ist im Übrigen, als Achter. Das sind die Sieger der Massensprints der Tour de France im vergangenen Jahr. Viermal Philipsen, einmal Pedersen, einmal Möss. So, und dann kommst du gegen die zwei und dann weißt du genau, du musst einen langen Sprint fahren. Das hat auch richtig gemacht. Auf einem kurzen Antritt kannst du dich mit den beiden, da funktioniert es nicht. Pedersen hat ja zuletzt auch Van der Poel geschlagen bei einem Klassiker im Zielsprint in Wevelgem und letztlich Kopf runter, Kopf geschüttelt, hat aber dann gleich im ersten Interview bei unserem Kollegen Steffen Gahr auch gesagt, dass er gar nicht so unzufrieden ist, weil er den dritten Platz von Flandern eben schon hat und deswegen kann er wirklich zufrieden sein, sagt er auch selbst mit diesem vierten Platz, weil er eben gezeigt hat, dass er tatsächlich so gut ist wie 2019, dass nicht 2019 die große Ausnahme war, sondern er hat gezeigt, er ist, jetzt kommt schon wieder meine Interpretation und nicht mehr seine, er ist absolute Weltklasse, wenn man so Platzziffern verteilt von den entscheidenden Kopfsteinklassiker-Fahrern, Van der Poel natürlich 1+1, aber Pollitt mit 3+4=7 ist der zweitbeste momentan auf Kopfstein und das ist schon richtig, richtig stark.
Und ich finde, also das ist so meine Wahrnehmung, er strahlt in diesem Jahr so ein ganz besonderes Selbstbewusstsein aus. Ne? Und ich bin schon, also ich will nicht sagen überrascht, aber ich war mir nicht ganz sicher, als er dann zu UAE gewechselt ist, ob er wirklich so eine große Rolle da einnehmen kann im Team. Jetzt hat er ein ganz starkes Frühjahr hinter sich. Wie wichtig ist das für ihn, für das Standing in der Mannschaft, Michael?
Ja, ich glaube, er hat eben bewiesen, wie Holger es sagt, dass er eben zu den Besten der Welt gehört auf diesem Terrain. Und ich glaube, das hat UAE auch erkannt. Und Pogacar kann ja nicht alles gewinnen. Und also kann er natürlich, aber nicht in einem Jahr. Und insofern haben sie ihm, glaube ich, das Vertrauen gegeben auch. Und er hat das Vertrauen gerechtfertigt. Sie haben das gesehen, dass er das kann. Ich weiß nicht, was bei Bora, da hatte er natürlich auch viel Pech mit Krankheiten und in der Vorbereitung und so. Aber da hat er jetzt natürlich auch die Unterstützung nochmal gekriegt. Die hatte er sicherlich bei Bora auch. Wie gesagt, da gab es dann andere Umstände, die da zugeführt haben. Und ja, ich glaube, er ist schon so befreit da reingegangen, weil er diesmal eine Vorbereitung hatte, die halt ungestört verlief. Und dann hat sich auch sehr schnell gezeigt, dass er in wirklich guter Form ist und hat die Unterstützung des Teams gekriegt. Und mit Tim Wellens, der ja auch hervorragend gefahren ist bei Strade Bianche und Pogacar quasi diese Attacke vorbereitet hat. Also das alles führt dazu, dass er da sicherlich einen großen Stellenwert hat und das werden sie im nächsten Jahr, werden sie ihn da auch wieder in eine Führungsrolle setzen. Ich wüsste nicht, warum sie das nicht tun sollen.
Und dann gab es, Holger hat es schon angeteased, eben einen deutschen Sieger am Wochenende in Roubaix. Tim Thorn-Teutenberg hat das U23-Rennen gewonnen. Holger, sag uns mal, wie der so ist und was da in Zukunft noch auf uns zukommt.
Ja, der ist jetzt 21. Das U23-Rennen bei Paris-Roubaix ist normalerweise immer im Herbst. Das ist das erste Mal, dass es am selben Tag stattfand. Es gab immer das Juniorenrennen am Nachmittag. Ich ehrlicherweise habe es auch gar nicht gewusst, dass das U23-Rennen da ist. Und man sitzt ja dann im Velodrom und ist total im Tunnel, schaut auf den Monitor, weil man ja in diesem Profirennen auch nichts verpassen kann. Dann kommen die Junioren an. Die fahren ja in der Regel Nationaltrikots. Da guckt man, ist da ein deutsches Trikot vorne dabei? In dem Falle war Paul Fietzke der Zweite der Junioren-WM, war auf Platz 8 und zwei Slowenen waren da vorweg und dann plötzlich kommen nochmal welche ins Ziel, denkst, hoppla, was denn das jetzt? Jetzt kommt da einer von Lidl Trek. Was fahren die da? Und dann ist man aber sofort wieder abgelenkt von den Männern und ich wurde wirklich erst wach, als plötzlich die deutsche Hymne gespielt wurde da im Velodrom und dann hoppla, was ist denn da passiert? Deswegen wirklich unterm Radar für den Moment, aber Tim Teutenberg, der ja auch einen Olympiastart auf der Bahn anstrebt, der zu den Weltbesten in der schon für Lotto Kopecky beschriebenen Disziplin des Omniums, des Mehrkampfs im Bahnradsport gehört, hat ja jetzt einen Vertrag bei der Mannschaft von Mats Pedersen bekommen, die ja auch ein richtig gutes Team und ein gut organisiertes, auch mit gutem finanziellen Background darstellt. Und der hat sich auch riesig gefreut. Also das war so ganz anders bei der Siegerehrung als das, was man vorher gesehen hat beziehungsweise nachgesehen hat mit Mathieu van der Poel. Und für ihn natürlich jetzt auch eine zweite Option. Er ist auf der Bahn Weltklasse, aber natürlich ist es immer lukrativer, Straßenprofi zu sein. Bei den Männern lässt sich es ein bisschen schwerer verbinden als für Lotte Kopecky bei den Frauen. Aber für ihn ist das natürlich eine gute Option für diese Art von Rennen. Denn das ist auch ein gutes Teilnehmerfeld gewesen. Letztlich muss man U23 Paris-Roubaix auch erstmal gewinnen. Das gibt es seit 1973. Er war der zweite Deutsche. Ich habe jetzt nachgeguckt. 2000 hat ein gewisser Erik Baumann gewonnen, der mir im Hinterkopf auch irgendwas sagt, der auch mal einen Profivertrag hatte und ich glaube auch mal die Tour de France gefahren ist.
Aber Telekom war auf jeden Fall mal.
Ja, Telekom, genau. Ja. Platz 2 in dem Jahr für Thomas Vöckler, Platz 3 für Tom Bohnen. Also es ist nicht so, dass wenn man
aus
da
so 23 geworden, ne?
Sieger wird, irgendwann wieder verschwindet. Das ist schon gut und damit hat der deutsche Radsport, so schwer wir uns hierzulande tun mit Experten für die anderen Klassiker, die jetzt kommen in den Ardennen, vielleicht jetzt wieder Maximilian Schachmann, hoffe ich, mit aufsteigendem Ast. Simon Geschke wird ja aufhören nach der Saison, der das auch gut kannte oder gut konnte, aber für Kopfsteinklassiker, Degenkolb wird noch ein Jahr fahren, wir haben Nils Polit noch für die nächsten Jahre und dann kommt eben Tim Teutenberg. Paul Fietzke ist einer, der das auch richtig liebt, der ist jetzt glaube ich 19 geworden, Zweiter der Junioren-WM vergangenen Jahr in Glasgow, das ist ja ein ähnlicher Parcours gewesen mit Kopfsteinen und so und auch vorher ist ja schon richtig gut beim Juniorenrennen Paris-Roubaix, also das ist einer und dazu noch Emil Herzog, über den wir vorige Woche gesprochen haben, diesmal war er der Zweitjüngste im Starterfeld, ist lange super gut mitgefahren mit der zweiten Gruppe. Das muss man auch erstmal können bei der ersten Auflage. Ich habe auch mit ihm lange gesprochen vorher, weil er nervös ist und so. Und dann hat er mich am Ende auch noch überrascht. Wir waren dann mit allem fast fertig und die Gitter wurden abgebaut und plötzlich kam noch einer. Früher hätte man gesagt, er kam noch vor Einbruch der Dunkelheit. Es war wirklich, ich glaube, es waren 40 Minuten oder so vergangen. Ja, fuhr noch einer. Also sogar in Begleitung. Es kam noch ein zweiter. Er ist noch ins Ziel gefahren. Er hat also für die Mannschaft sich aufgeopfert, war lange halt in der zweiten Gruppe, wo man auch nochmal viel für seine Teamkollegen tun kann und dann war es offensichtlich wirklich zu schwer am Ende, aber er hat sich noch durchgequält und hat auch die letzten Passagen mal kennengelernt. Wie gesagt, der ist jetzt 19, also für diese Art von Radrennen muss man aus deutscher Sicht wirklich keine Sorge haben.
Ja, ich habe übrigens mal nachgeguckt, U23-Sieger in Roubaix, in den vergangenen Jahren nur unter anderem Tom Pidcock, Philipp Ogana, Yves Lampaert, Jasper Stuyven sind mal Zweite geworden, also es ist schon eine prominente Runde. Ich danke euch sehr. Wir haben jetzt lang gesprochen, fast eine Stunde oder über eine Stunde. Aber ich finde, das war sehr spannend. Auch die Nummer mit den Stürzen, das Thema und Paris-Roubaix und da mal mitgenommen zu werden von dir, Holger. Ich danke euch sehr für eure Zeit und für eure Expertise. Ihr hört diesen Tourfunk natürlich in der ARD-Audiothek und bald sind wir wieder für euch da mit dem Tourfunk. Und ich danke euch, Michael Ostermann und Holger Gersker. Und vielleicht, wann steht der nächste Urlaub an, Michael? Bist du jetzt ein bisschen länger hier mal?
Ende der Woche.
Ah, da siehst du. Okay. Ja, schön. Ja, gut. Also, danke euch und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Jo. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk. Der Radsport-Podcast der Sportschau.